So, herzlich willkommen zur 87. HDVDL-Podcast-Episode. Freue mich mega. Heute wieder hier im Quagua in Zürich. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Sarah, Arno, Isterbahn etc., dass ihr das möglich macht, dass wir heute wieder hier aufnehmen dürfen. Und ein herzliches Dankeschön und herzlich willkommen im Podcast once again, Sam Weber.
Ja, hallo zusammen. Danke vielmals, Stefan, für die Einladung.
Hey, ich freue mich mega. Ich habe vorher kurz Glück gehabt. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal im Podcast-Format im Dezember 2020 getroffen. Das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her. Seitdem vieles passiert. Sam, was ist seitdem passiert? Was hat sich alles geändert bei dir?
So ist es. Ja, es ist viel passiert in der Welt. Wir haben eine Pandemie durchgemacht. Es ist vieles passiert bei mir. Ich habe das Studium abgeschlossen und irgendwie einen Weg in die Arbeitswelt gefunden als Assistenzarzt.
Sonst auch viel passiert, aber du bist vorher extrem viel auch sportlich aktiv gewesen. Hast bei verschiedenen Fernsehsendungen mitgemacht gehabt. Content Creator, unglaublich schöne Fotografien, die du machst. Nimm uns ein bisschen mit.
Ja, absolut. Wir haben das letzte Mal gesehen gehabt, nach meiner Teilnahme an der Fernsehsendung «Renn zur Million», wo ich dort den grossen Gewinn eigentlich abgeholt habe. Nicht ganz Millionen, aber die 100'000 Euro. Und dann versucht, etwas daraus zu machen, ein paar Bäume pflanzt. Und eben als Content Creator immer mehr aktiv gewesen bin. Bei Ninja Warrior mehrfach mitgemacht, zweimal in der Schweiz, eines in Österreich, dann in der Folge. Das war alles noch gewesen, nach dem Podcast. Die Karriere haben jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, aber ich bin immer noch sehr viel am Sport getrieben. Ich bin jetzt ein bisschen mehr auch am Joggen und bewege mich in Richtung Obstacle Course Racing, wenn du die kennst.
Nein, musst
du
mir schon ein bisschen helfen.
Das ist eigentlich, du kannst dir vorstellen, wie ein Ninja Warrior, aber mit mehr Ausdauersport dazwischen, aber also mit Hindernis. Das sind so die bevorstehenden Challenges für diesen Sommer, genau.
Ja, du bist ja nebst dem allem bist ja auch Assistenzarzt. Mhm. Auch dort ist es weitergegangen. Ja, erzähl uns mal, du hast so viele Projekte immer, so viele Sachen, die du machst, Sachen, die vielleicht nicht mehr so extrem machst, dafür kommen neue Sachen dazu. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
Ja, es ist so, ich bin ein Mensch, der extrem interessiert ist, extrem viele Sachen und einfach alles, was mitnehmen und alles, was machen, immer. Und das ist so ein bisschen meine Lebenseinstellung und das versuche ich jedem, in allem, wo ich mich bewege, das volle Einsatz zu geben. Genau, wo fangen wir an? Also, ich habe den Berufseinstieg geschafft, jetzt als Assistenzarzt Anästhesie im Weizspital dort in Zürich, seit dem August. Ich habe das Staatsexamen gemacht, etwa 10 Monate vorher. Habe dann noch schöne Pause gemacht, bin ein bisschen reisen, viel gefettelt, mich weiter bewegt in dieser Richtung. Noch kurz im Militär gewesen, ja. Und jetzt seit dem August versuche ich, dass die 50-Stunden-Woche oder 50 bis 55-Stunden-Woche im Spital irgendwie zu balancieren mit doch Aufträgen von Firmen zum Vettel und viel Videos machen. Instagram ein bisschen noch zu pushen und der Sport muss auch irgendwie drin, genau in die Woche.
Aber so vom Energielevel und so ist kein Problem. Weil es ist wirklich extrem viel, auch sehr energieraubende, in Anführungszeichen, Sachen oder energieintensive Sachen. Vielleicht das bessere Wort in dem Zusammenhang. Wie tust du das so ein bisschen für dich managen? Dass du dich irgendwie nicht auch, wie soll ich sagen, auslaugst oder irgendwie in ein Burnout läufst oder so?
Ich bin, glaube ich, jemand, der recht bewusst jetzt, oder mindestens in den letzten 1-2 Jahren angefangen hat, bewusst schlafen. Wie sagt man dann bewusst schlafen? Also bewusst auf den Schlafrhythmus achten, nur früh ins Bett gehen, wenn man weiss, dass man früh aufsteht am nächsten Morgen zum Joggen. Das ist sicher ein grosser Punkt und einfach auch bewusst die Auszeiten nehmen und dass wir auch so ein bisschen reinplanen in den Tagesablauf oder den Wochenablauf, dass man einfach auch die Zeit hat, wo man dann ein bisschen relaxen kann. Das ist das eine und das andere. Also Zeitmanagement ist wirklich mega wichtig. Ja, wenn man lang schafft, dass man dann auch sich vielleicht die Auszeit kurz nimmt, bevor man dann am Computer sitzt und nochmal Fotos editet oder E-Mails schreibt oder was auch immer.
Aber so ein bisschen so meditieren und so weiter und so, machst du so Sachen auch?
Ich habe ein Protokoll, das ich mache, um zu schlafen. Das ist wahrscheinlich so ein Mindfulness-Protokoll bezeichnen. Das ist tatsächlich von Dr. Huberman. Ich weiß nicht, ob du den Huberman-Podcast auch kennst. Er ist irgendein Stanford-Mediziner, der da ein Protokoll zusammengestellt hat, eigentlich, um sich zu entspannen. Das ist so ein Mindfulness-Übung, wo man einfach den Körper bewusst entspannt. Das mache ich, aber so richtige Meditation, das betreibe ich nicht. Was ich noch zwischendurch mache, sind so Atemübungen. Ich hatte den Sommer, das ist mega, mega cool gewesen, einen Kurs machen für Freediving, also Apnoe-Tauchen. Und dort hat es uns so Atemübungen gezeigt, wo man nutzen kann, einerseits zur Entspannung, andererseits natürlich halt, um den Atem länger dann anhalten. Die mache ich noch, versuche ich ab und zu machen, auch um natürlich im Breath-Hold-Training zu bleiben.
Hey, du hast jetzt schon mega viele Themen angeschnitten. Ich würde gerne so ein bisschen die Sachen noch in der Tiefe noch mit dir so ein bisschen besprechen. Ich bin mega wunder, was du so ein bisschen machst. Eben nur schon als Assistenzarzt, eben jetzt hast du gesagt, mit dem Tauchen. Das sind ja alles Themen, die ultra spannend sind. Ist das okay für dich, wenn wir das ein bisschen vertiefen?
Hey, unbedingt. Darum sind wir da.
Genau. Hey, also, erzähl mal. Assistenzarzt, riesen Job, im Sinne von sehr aufwendig, zeitintensiv, grosse Verantwortung. Erzähl uns mal so ein bisschen für die, die jetzt den ersten Teil vielleicht noch nicht gehört haben, unbedingt noch nachhören, by the way. Wie ist es zu dem Ganzen gekommen, das Interesse für den Beruf?
Das Interesse für den Beruf? Also ich bin nie jemand, der jetzt konkret von Anfang an gesagt hat, ich will Arzt werden, das ist mein Lebensziel, das ist nie so gewesen. Ich habe mich für Biologie interessiert und muss sagen, bin nach der Kante so ein bisschen gewesen, was könnte man machen, oder während der Kante. Und Medizin hat mir fachlich zugesagt, in dem Sinne, und der Beruf an sich hat für mich spannend gedacht. Und viel mehr habe ich auch nicht über das Arzt, hätte das eigentlich gewusst. Und dann schreibt man sich mal ein, Numerus Clausus, und vielleicht besteht man ihn, vielleicht nicht, ich habe nicht bestanden. Und fällt sich ein bisschen sehr unschuldig an, das Studieren. Und es stellt sich dann doch noch dies noch raus, dass der Job recht, sagen wir mal, fordernd ist. Wie natürlich ganz viele andere Jobs auch. Aber das ist etwas, was man am Anfang vielleicht noch nicht so mitbekommt, wenn man sich einschreibt. Und wo man sich doch überlegen sollte, und auch alle Mamis und Papis, die dann sich freuen, wenn ihr Kind vielleicht mal Doktor wird werden und stolz sind, es ist echt eine Anforderung auch, also eine Herausforderung. Aber es ist durchaus auch machbar und es ist durchaus auch trotzdem verbindbar mit vielen anderen Sachen im Leben. Also es ist nicht, dass man dann zum einen guten Arzt werden, sicher heutzutage alles andere muss aufgeben. Das ist nicht mehr der Fall.
Okay. Aber eben, es gibt auch dort wieder so Fachrichtungen. Du kannst irgendwie Zahnarzt werden, Arzt für innere Medizin, whatever. Wann hast du dich entscheiden nachher, in welche Richtung das gehst?
Also vielleicht ganz kurz die Struktur von dem Ganzen für alle, die da zulassen und nicht so in diesem Fachbereich tätig sind. Man kann sich entweder einschreiben für das Studium Humanmedizin, Zahnmedizin oder auch Chiropraktik. Tiermedizin geht dann sehr früh weg nach einem ersten Semester. Ist das ein separater quasi Track? Zahnmediziner bleiben die ersten zwei Jahre dabei, spalten sich dann ab. Quasi, die machen da nur fünf Jahre, die sind nach fünf Jahren fertig mit dem Studium und können davon arbeiten. Die Humanmediziner zusammen mit den Chiropraktoren gehen bis ins vierte Jahr, nachher gehen die auch weg. Die Humanmediziner machen sechs Jahre. Wobei eins davon praktisch ist, in Form von Praktika, zusammen nicht lange in Spitäler. Schreiben dann ein Staatsexamen und dann sind wir Assistenzärzte. Und erst nach dieser Zeit entscheidet man sich eigentlich für eine Fachrichtung, respektive bewirbt sich irgendwie in einer Fachrichtung in einem Spital. Ich jetzt als Anästhesist, man kann das auch dann auf die innere Medizin gehen oder auf die Chirurgie. Das sind so sicher drei klassische Orte zum Anfangen. Spezifischere Fachrichtungen kann man dann machen, nachdem man eine gewisse Grundausbildung hat, zum Beispiel auf der inneren Medizin, wenn man dann Augenarzt werden will oder Hals-Nase-Ohrenarzt oder was auch immer. Das kommt dann wie später.
Aber es ist ja eigentlich ein riesen Weg, den du gehst. Also die Ausbildung selber geht ja schon mega lang und dann eben bis nachher dort sehr wahrscheinlich bist oder landest, wo dein Ziel ist. Es geht ja mehrere Jahre. Das ist eigentlich schon crazy, oder? Vom Aufwand her.
Es ist sicher nicht der schnellste Weg. Ich habe letztes Mal nachgelesen, dass man als Pilot irgendwie nur 3 Jahre Ausbildung hat und dann ist man Pilot. Nein, aber es ist, ich meine, der Weg ist das Ziel, oder? Es ist eine mega, mega spannende Ausbildung und ein mega, mega spannender Job. Und auch als Assistenzarzt ist man Arzt und ist am Arbeiten. Mhm. Es ist nicht mehr so eine Ausbildung, wo man den ganzen Tag Bücher liest wie an der Uni. Sondern ich bin am Arbeiten, ich bin tätig und wir haben zusätzlich natürlich Weiterbildung und bin irgendeine Facharztprüfung schreiben. Aber man ist eigentlich wie jedem anderen Job auch am Arbeiten und sich am Weiterbilden gleichzeitig. Und, ja.
Aber was ist so ein bisschen, kannst du uns noch so ein bisschen mitnehmen, was ist so ein bisschen dein Arbeitsalltag, was machst du denn so?
Mhm. Also wir fangen an, wir haben am Morgen um 7 Uhr Rapport. Mhm. Dann müssen wir umgezogen kommen, also eigentlich um 7:15 Uhr müssen wir so ein bisschen auftauchen im Spital. Und dann ist eine kurze Übergabe vom Nachtdienst, was sich vielleicht noch verändert hat. Am OP-Programm, da laufen die Spuren im OP. Wir haben 3 Säle im Weitspital, das ist unterschiedlich je nach Grösse, wo dann die ganze Zeit im OP-Saal möglichst flüssig eigentlich Operationen laufen sollten, sodass das Tagesprogramm schön gefüllt ist. Wir wissen da schon das Allermeiste, was kommt an Operationen und sind vorbereitet auf die speziellen Fälle, die dann von der Seite der Anästhesie eigentlich Narkose brauchen. Das heisst, wir sind da nicht nur für die Narkose, sondern auch für die ganz perioperativ, also für vor der Operation, während und nach der Operation. So die perioperative Medizin. Wir sind zuständig für die Schmerzmedizin. Das heisst auch, wenn jetzt jemand nach einer Operation noch starke Schmerzen hat auf der Station, wäre auch der Anästhesist zuständig. Liebe Leute, alle, wenn ihr jemals im Spital liegt und Schmerzen habt und Pflege, bringt euch nicht genug starke Schmerzmittel oder wie auch immer, fragt doch, ob ihr den Dienstanästhesist sehen könnt und dann helft euch dann weiter.
Aber wie ist das jetzt so als Assistenzarzt? Du bist jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen am Anfang auch. Du hörst ja immer wieder so von Leuten, die sagen, ja, ich will gar nicht mit dem Assistenzarzt reden, ich will mit dem Arzt reden. Mhm. Hast du das schon ein paar Mal gehört?
So konkret nicht. Ja. Ich gehe auch recht frech den Namen her und sage einfach, ich bin der Narkosearzt, was ja auch stimmt. Aber es ist natürlich so, dass man schon noch der Junge ist nebendran und ich persönlich auch zu meinem Eigenschutz und weil ich selber noch ganz, ganz wenig weiss eigentlich, ziehe dann häufig einen Facharzt, einen Oberarzt oder sonst einen Kaderarzt dazu. Genau. Aber wir sind ein bisschen im Tagesablauf gewesen vorher. Also wir fangen morgen um 7 Uhr mit dem Report, um 8 Uhr sollte Schnitt sein, das heisst, dann sollten die Operationen losgehen und alle unsere Patienten schön schlafen, die ersten. Mhm. Und dann geht das eigentlich so flüssend voran. Wir arbeiten zusammen mit der Operation, mit Anästhesiepflege recht eng, wo auch Narkose kann machen. Unser Tagesprogramm sollte bis um 4 Uhr spätestens durch sein. Um 4 Uhr haben wir nochmal einen Report, wo wir dann für den nächsten Tag alle Narkosen und Patienten besprechen. Spezielle Fälle, Cases vielleicht durchgehen und die Teilung machen, wer dann was macht. Ein Assistenzarzt macht auch immer Sprechstunde und tut dann eben für den nächsten Tag Narkosen so ein bisschen vorbereiten, was für einen Patient braucht, was für Sachen und welche Abklärungen vielleicht. Genau. Und dann nach dem Rapport ist dann eigentlich fertig, meistens zwischen 5:30, 6, je nachdem, was dann noch anfällt.
Aber das ist schon krass, also wie unglaublich genau, dass man das ja alles mittlerweile kann dosieren und so. Kannst du uns mal so ein bisschen, also für mich ist das ja eine absolute Blackbox, auch dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das überhaupt funktioniert.
Mhm. Ich glaube, da ist gerade dann ist das spannend, weil dort wirklich viel passiert ist, nochmal in den letzten 10, 20 Jahren. In diesem Fachgebiet vielleicht mehr als in anderen. Also früher ist das ja so ein bisschen, ja, ist schon, wenn man eine größere Operation hat, als Patient hat man damit können rechnen, dass es auch mal ein bisschen wehtut, auch noch im Nachhinein ein bisschen unangenehm ist. Und heutzutage kann man da echt viele coole Sachen machen und die Leute sehr gut abschirmen. Was Weitspital auszeichnet, was cool ist dort, ist das Teaching und auch die Durchführung natürlich von Regionalanästhesie. Das wäre die Art von Narkose, wo nur ein Arm oder ein Bein einschläft oder auch sonst quasi nicht nur eine lokale Betäubung, das wäre das, was der Operateur macht, einfach direkt in die Haut etwas spritzt, sondern eine regionale Anästhesie wäre, wenn der Patient wach ist und einfach ein Teil, also ein Arm oder ein Bein oder die Spinalanästhesie vom Rücken her quasi das Niveau ab Bauchnabel ungefähr ausgestellt ist. Das ist etwas, wo sich sehr viel weiterentwickelt hat mit dem Einsatz von Ultraschall. Ultraschall gibt es schon viel länger in der Medizin, aber dann ist das dann zuerst recht Sport checkt. Also vor 10, 20 Jahren hat man das im grossen Stil angefangen zu machen. Und die Nerven eigentlich sichtbar darstellen. Und durch das kann man viel genauer mit so einem Arm lahmlegen sozusagen und recht genau sagen, für wie lange. Das ist die eine grosse Entwicklung, die es gibt, die Regionalanästhesie. Die andere wirklich coole Sache sind jetzt so die intravenöse Anästhesie, also wo man das Schlafmittel direkt durch die Vene bekommt, statt Gasnarkose, wo man heute sehr genaue Modelle hat, wie das die Medikamente eigentlich absorbiert werden im Körper, wie sich das verteilt. Und ich kann das eigentlich nur noch im Computer sagen, was ich für eine Zielkonzentration will im Blut oder respektive im Gehirn. Und der Computer berechnet alles andere aufgrund vom Körpergewicht, Geschlecht, Alter vom Patient. All die Sachen werden dann vom Computer durchgerechnet und ich muss quasi nicht mehr überlegen, aber viel weniger wie früher.
Krass. Das ist schon hure crazy. Aber ich finde das wirklich, das ist für mich bis heute das Rest, weil du lokal auch kannst betäuben, dass es sich nicht irgendwie auf den Rest vom Körper noch irgendwie wie kann ausbreiten oder ausdehnen.
Da müssen wir jetzt ein bisschen Biologie gehen. Das sind ja so wie elektrische Signale, die in den Nervenfasern weitergeleitet werden. Und die elektrischen Signale werden weitergeleitet, indem das Ionenkanäle in der Zellwand auf und zu gehen. Und die Ionenkanäle kann man blockieren. Das ist so ein bisschen ganz grob gesagt. So funktioniert ein Betäubungsmittel, ein lokales. Das heisst, es wird einfach das elektrische Signal nicht mehr weitergeleitet. Und das ist genau das, was der Zahnarzt macht. Von dir kennen es vielleicht noch die meisten, wenn man einen Zahn muss ziehen oder irgendetwas bohrt. Das fühlt sich dann so an wie eingeschlafen und das ist genau das Gefühl, das man dann hat, so als wäre der Arm eingeschlafen. Also immer witzig, die Leute checken dann im ersten Moment gar nicht, dass sie den Arm nicht mehr bewegen können und wenn dann irgendwie auflüpfen und dann geht er dann fast auf die Nase. Wobei das dann in der Verantwortung wäre vom Anästhesist, das zu verhindern.
Das Geilste finde ich, ich habe schon ein paar Operationen gehabt und das ist dann ein Vollnarkose im Sinne von, sich der ganze Körper, keine Ahnung, betäubt. Auf jeden Fall, dann lässt du das ja da irgendwie in die Venen rein. Und das zählen jetzt ab und sagen, ich zähle jetzt irgendwie auf drei oder von drei ab. Und dann sind sie weg und dann denkst du, ja genau. Und dann, wie schnell also das wirkt, das ist für mich crazy.
Also es geht eigentlich so lange, wie das Blut hat, um von deinem Arm bis in den Kopf aufzuholen. Also das fließt über die Venen zurück ins Herz und verteilt sich dort wieder im ganzen Körper. Und es geht eigentlich nur so lange, bis das Blut mit dem Schlafmittel im Kopf oben ist. Und dann sind die Leute weg. Es gibt Sättige, die dann ein bisschen das mitverfolgen, so ein bisschen noch aktiv und ein bisschen dagegen ankämpfen. Und dann, das ist noch spannend zu sehen. Und das ist auch für mich auch jetzt noch sehr faszinierend, wie eigentlich das Bewusstsein einfach ausgestellt werden von einem Moment und dann auch aber wieder sehr verlässlich zurückkommt im Nächsten, sobald man aufhört, das Mittel zuführen.
Aber du kannst das eigentlich, kannst du das auf Minuten steuern, wie lange die Narkose soll wirken, oder ist das so?
Ich sage jetzt mal, ein erfahrener Anästhesist kann das. Nein, ja, man kann es recht genau steuern. Es kommt immer noch darauf an, was man, wir spritzen ja meistens nicht nur ein Medikament und die haben alle synergistische, antagonistische Wirkung. Also die können das ein bisschen verstärken, je nachdem. Manchmal schlafen dann die Leute gleich ein bisschen länger als beabsichtigt. Aber wir reden da von, ich denke heutzutage, von einer Zeitspanne von 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten, wo man wirklich kann sagen, jetzt soll er aufwachen. Natürlich ist dann noch eine gewisse Sicherheitsmarge, dass die Leute auch nicht zu früh aufwachen, denn das wäre auch unangenehm. Es wäre auch übrigens nicht weiter schlimm, das ist auch eine Angst, die viele Leute haben, dass sie aufwachen während der Operation. Man ist gegen Schmerz anderweitig zusätzlich abdeckt. Also eine Narkose besteht aus mehreren Bestandteilen. Etwas macht, dass man schläft und etwas macht, dass man keinen Schmerz hat. Und selbst wenn man jetzt würde aufwachen, was heutzutage auch selten ist, man verwendet meistens heute das Monitoring, um zu sehen, wie tief jemand in Narkose ist. Aber zusätzlich wäre man auch gegen Schmerzen abdeckt. Sonst wäre es ja auch ultra schmerzhaft so nach der Operation, wenn man sofort aufwacht und wo man gerade operiert wurde. Das passiert nicht.
Aber wie das klingt jetzt sehr dumm, ich sage jetzt das einfach in meinen Worten. Aber wie baut denn der Körper das wie ab, dass du nachher wieder aufwachst? Das ist für mich irgendwie überhaupt nicht verständlich.
Zwei tolle Organe, Leber und Nieren. Tatsächlich das Propofol, das man heutzutage meistens verwendet. Die allermeisten Leute kennen das von Michael Jackson, wo dort an einer Überdosis gestorben ist. Das ist eigentlich das häufigst verwendete Hypnotikum heutzutage. Das wird über die Leber abgebaut, ständig. Und man muss auch ständig das eigentlich zuführen in Narkose, weil sonst eben die Leute würden aufwachen. Das heisst, da hat man jetzt eben so einen schlauen Computer, wo eine Spritze eingespannt ist. Und der Computer weiss, in dieser Spritze sind 50 ml Propofol und so stark konzentriert. Das wird ständig mit einer gewissen Laufrate dann dem Patienten zugeführt. Und im Prinzip, wenn ich aufhöre, das zuführen, wenn ich den abstelle, dann geht es eben die ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis dann der Patient wirklich wach ist und kann die Atemwegshilfe wieder entfernt werden.
So krass. Also das ist ja die Medizin, die Wissenschaft heutzutage ist so crazy aus meiner Sicht.
Das ist absolut crazy. Wir haben es vorher noch von den Bestandteilen gehabt, von der Narkose. Das ist vielleicht auch noch spannend, wissen die wenigsten. Nebst dem Schmerzmittel, das wäre häufig das Opiat und dem Hypnotikum, braucht es meistens auch noch ein Muskelrelaxant. Nicht in jeder Narkose. Aber eigentlich immer, wenn wir jemanden intubieren, das bedeutet dann Beatmungsschlauch durch die Glottis, durch die Stimmritze durchführen. Und das ist eigentlich das Pfeilfroschgift, das man kennt, wo es so ein bisschen Nervengift ist, von dem Curare ist das entwickelt worden. Und das ist auch wieder so etwas Ähnliches wie das lokale Betäubungsmittel, das aber am Ort, wo der Nerv in den Muskel übergeht, blockiert. Und das blockiert genau das elektrische Signal. Und das macht, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Und daher, ich glaube, es gibt so ein, zwei Horrorfilme, die dann das sich als Thema genommen haben. Und das wäre tatsächlich extrem unangenehm, das zu haben, einen wachen Patienten. Ja. Darum gehen wir natürlich immer sicher, dass die Leute tief und fest schlafen. Und das braucht man aber bei vielen Operationen, weil dann gleich der Körper noch so autonome Signale macht, dass sich Muskeln verspannen. Und das macht sehr schwierige Operationsbedingungen, je nachdem. Und darum muss man mit das Muskelrelaxant geben. Das ist auch noch eine coole Sache. Und dann, was wir... Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Bestandteile. Also die drei Sachen. Und dann geben wir zusätzlich Sachen, die vielleicht gegen Schmerzen noch ein bisschen länger wirken. Wir geben vielleicht Sachen, die gegen Übelkeit oder Erbrechen, die eine häufige Nebenwirkung ist, mindestens früher war, können helfen. Das sind so ein bisschen Bestandteile von einer Standardnarkose.
Aber du hast ja eine riesen Verantwortung schlussendlich. Wie ist das so für dich?
Das ist eben jetzt ein von den Vorteilen. Als Assistenzarzt ist man da noch ein bisschen abgeschirmt. Sicher nicht gegen alles. Also man hat Verantwortung. Und das ist natürlich ein riesen Thema, gerade in der Anästhesie. Auch die ganze also Rechtsprechung in der Medizin. Dass man sich dem auch einfach bewusst ist, dass Sachen schiefgehen können. Und dass, wenn Sachen schiefgehen, dass dann nachher auch irgendwann ein Staatsanwalt wird anklopfen und vorbeikommt und ein paar Fragen hat. Dem muss man sich bewusst sein. Und es gibt diverse, also es ist ein Thema, ein aktives Thema bei uns. Überall in der Medizin und auch bei uns. Und, der am Schluss quasi die Hauptverantwortung trägt, ist immer der Facharzt. Also da ist für jede Anästhesie, für jede Narkose ist irgendwo ein Facharzt, ein ausgebildeter Anästhesist mit Facharzttitel verantwortlich. Aber natürlich der Assistenzarzt, je nachdem wie viel Erfahrung das hat und je nachdem auch die Pflege, die dann dabei ist, trägt auch einen Teil von der Verantwortung. Und am Schluss leitender Arzt, Chefarzt. Also es sind alle ein Stück weit verantwortlich. Glücklicherweise geht sehr, sehr selten etwas schief. Aber wir dürfen das nicht vergessen, auf jeden Fall.
Du bist ja topfit, Sportler. Du hast vorher schon am Anfang erwähnt, was du mittlerweile alles machst. Ich glaube, letztens bist du auch wieder irgendeinen Marathon gelaufen, oder so, wenn ich das richtig
gefunden habe. Zürich-Marathon gerade vorher, aber das war nur der Halbmarathon.
Was ist das, 21 Kilometer?
So? 21,1 Kilometer, ja. Genau. Den Marathon habe ich jetzt einmal gemacht in Luzern. Die 42 Kilometer, aber das muss ich jetzt sagen, das ist, glaube ich, eher ein einmaliges Erlebnis gewesen. Oder muss ich jedenfalls nicht gleich wieder machen. Ich habe mich auch nach allen Richtlinien viel zu wenig vorbereitet und einfach in das reingestürzt. Und dementsprechend habe ich ein bisschen gelitten während und nach dem Marathon in Luzern. Und der Halbmarathon ist jetzt aber recht gut gegangen.
Aber jetzt für dich jetzt, du bist schon eben Arzt, kennst dich extrem gut mit dem Menschen als solches aus, wie der Mensch aufgebaut ist und. Weil, wie soll ich sagen, wie stehst du so ein bisschen, es gibt ja momentan, also es gibt immer wieder, auch kritische Stimmen so zum Thema Pharmaindustrie etc. Du bist ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Wie entgegnest du dem so?
Ja, also vielleicht zu dem Thema, das Beste, was jeder für seine Gesundheit kann machen, ist wirklich Sport und Bewegung. Mhm. Und dann das Zweitbeste ist auf die Ernährung achten und Schlaf. Also das sind so, oder gesunder Lebensstil, tut man das ja meistens so zusammenfassen. Und das ist viel mehr wert als jede Tablette, die man haben kann. Über Impfungen kann man reden und kann man diskutieren. Das ist etwas anderes. Aber auf jeden Fall, also das Wichtigste, was jeder für sich kann machen und am Schluss für das Gesundheitssystem und für die Allgemeinheit, die Kosten trägt von Leuten, wo oft krank werden oder oft im Spital sind, ist zu sich selber schauen und Sorge haben und den Körper achten. Ja.
Weißt du, so ein Gefühl, unsere Gesellschaft gibt es wenig Sorge sich selber. Weißt du, so ein bisschen, dass die Leute irgendwie eben von der Ernährung her halt vielleicht ein bisschen übertreiben oder eben zu wenig schlafen, viel Stress haben. Weißt du, so ein bisschen deine Beobachtung so?
Viel zu wenig. Mhm. Also, ich meine, ich erlebe natürlich nur einen Bruchteil und bin von dem her biased für die Leute, die ich gesehen in der Sprechstunde. Aber es war sicher auch ein Thema gewesen, aber jetzt während der Pandemie, von mir aus gesehen viel zu wenig auch vom Bund von oben aber erzählt worden ist, hey, es gibt noch mehr, was ihr könnt machen als jetzt die Massnahmen, wo gesagt wurden, sind klar, die sind alle wichtig, aber rausgehen, Bewegung, Ernährung, Schlaf, eine gesunde Psyche, auf das Acht geben, schauen, auf Beziehungen achten, auf Familie, also all diese Sachen sind ja völlig nicht mal erwähnt worden, nicht mal der Rede wert gewesen. Man hat sich isolieren müssen, man musste die Hände desinfizieren. Ich bin absolut für die Impfung, aber es ist nicht das Einzige, was man hätte machen können. Mhm.
Aber so ein bisschen Gesundheit und eben so ein bisschen Ernährung etc., was alles so zusammenhängt. Also ich jetzt mit zunehmendem Alter, ich gebe immer mehr Sorge, oder? Schaue auch immer so ein bisschen mehr, was ich esse, eben, dass ich die Bewegung auch habe, den Ausgleich auch habe zum Arbeiten. Aber ich habe einfach das Gefühl, es ist krass, wie viele Leute immer noch sich jedes Wochenende in diesen Clubs zerstören, wie viele Leute das rauchen. Also jeder soll für sich entscheiden. Das ist jetzt auch nicht irgendwie die Intention, da irgendwie die Leute zu bekehren oder so. Aber wie ungesund wir als Gesellschaft eigentlich leben. Und ich habe einfach auch so ein bisschen das Gefühl, es hat mega viel damit zu tun, dass sich die Leute einfach mal ablenken wollen. Einfach mal für den Moment, muss man sagen, einen freien Kopf zu bekommen. Wie siehst du das so ein bisschen? Der gesellschaftliche Druck vielleicht auch? Oder ja, vielleicht auch Gründe, oder vielleicht ist man einfach auch faul und sagt, hey, ich schiebe mir jetzt da jeden Tag einen Burger rein, wo ich einfach schnell bestellen kann, anstatt daheim vielleicht irgendetwas zu kochen, wo ich dann alles muss schälen, abwaschen und so weiter. Also weißt du, was ich meine? So der zeitliche Aufwand da.
Ja, zwei Bemerkungen zu dem. Einerseits, also viele Leute wären erstaunt, mit was der Körper alles kann umgehen kann, wenn man ihm gewisse Grundvoraussetzungen bietet. Und klar, es ist absolut ein gesunder Lebensstil, jedes Wochenende in den Ausgang zu gehen und sich, ich weiß nicht wann, zu betrinken und so. Aber der Körper kann mit einer gewissen Menge, also man darf nicht keinen Spass haben im Leben, nur weil man einen gesunden Lebensstil hat. Das ist auch wichtig, um nicht zu vergessen. Es ist nicht das Entweder-Oder, es ist nicht das Nullsummenspiel. Das ist auch ein Teil von meiner Lebenseinstellung. Ich versuche immer auf beiden Seiten vom Gras zu leben und eben alles mitzunehmen. Auch ich betrink mich manchmal und rauche mal einen Ziggy im Ausgang tatsächlich. Das kann ich jetzt da offen zugeben. hoffentlich lässt meine Mami nicht zu. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, wir sind beide, bewegen uns recht in Subgruppen oder in unseren Bubbles. Und ich glaube, es ist mega schwierig, dann zu sagen, wo ist Gesellschaft als Ganzes. Wenn man die Statistik anschaut, ist immer noch ein grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung viel zu übergewichtig. Ein viel zu grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung übergewichtig. Und zum Glück nicht ganz so grosser Teil so stark übergewichtig, dass es wirklich dann lebenseinschränkend ist. Also da reden wir von Leuten, die nicht mehr richtig arbeiten können oder die wirklich starke gesundheitliche Probleme haben wegen dem Übergewicht. Und das sind Sachen, wo es ist einfach für mich zum sagen, klar, als sportliche Person und so, aber wo man doch recht easy angehen könnte und wo auch mehr sollte gepusht werden, eben gerade von einem BAG zum Beispiel. Und wo man enorm Kosten sparen für die Allgemeinheit.
Was ist so das, wo du jetzt eben, du machst mega viel Sport, du ernährst dich bewusst, aber was ist das so, eben so, wo du sagst, das ist eigentlich mega einfach umsetzbar im Alltag und hat je nachdem einen riesen Impact auf vielleicht auch aufs Wohlbefinden?
Ich glaube, es hilft, wenn sich die Leute so ein bisschen ab und zu bewusst werden, was ist mein Lebensstil und über das einfach aktiv nachdenken. So ein bisschen wie eine Drittperson-Perspektive einnehmen und sich mal versuchen, auch aus dieser Bubble, wo man sich wahrscheinlich bewegt, wahrscheinlich jemand, der jede Woche im Ausgang ist, sieht das gar nicht als komisch, das machen ja alle in ihrer Umgebung, aber wenn man sich so ein bisschen versucht, rauszuzoomen und zu fragen, hey, ist das gesund, jeden Tag 2 Pack Zigaretten rauchen? Ist das gesund, jeden Tag nur Essen bestellen? Ist das gesund, was auch immer, oder? Das muss jetzt nicht spezifisch sein. Und einfach eine gewisse Menge Bewegung. Es muss nicht mal allzu stark sein. Und es kann das sein, was ich jedem zusage. Die Leute gehen gerne laufen, gehen gerne wandern. Für mich, ich habe Wandern erst entdeckt, nachdem ich eine Kamera in die Hand genommen habe, was auch ein bisschen lustig ist. Aber es ist tatsächlich extrem gute Exercise, mit Foti, Ausrüstung vollpackten Rucksack durch die Schweizer Alpen zu marschieren. Es ist absolut genial und es ist in dem Sinne gar nicht unbedingt Sport, sondern ich mache es zum Gefetter. Also es gibt 1000 Möglichkeiten und wir leben eigentlich in so einem schönen Land, wo so viele Möglichkeiten bietet. Der meiste Spass habe ich, wenn ich mich irgendwo irgendwie in einer Form am Bewegen bin. Also das trifft sicher nicht auf jeden zu, aber ich glaube, jeder kann etwas finden, was ihm zusagt. Ja. Irgendeine Form von Aktivität, von Bewegung, wo der Körper ein bisschen mehr beansprucht, herausfordert, als nur vor dem Fernseher hocken auf der Couch.
Voll. Ja, ich finde, es gibt aber mega einfache Sachen zum Teil, die einen mega Impact haben. Also weißt du, nur schon Essen, je nachdem, was du isst, also für mich jetzt halt einfach, es hat einen mega Impact. Ich fühle mich viel fitter, viel wacher, viel agiler auch.
Und, was hast denn du verändert an deiner Ernährung
seitdem? Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe früher sehr viel bestellt. Weil ich einfach auf meinem faulen Sicht bin, was das anbelangt. Und einfach selber irgendwie vielleicht halt mal ein Gemüse kaufen, Gemüse schälen, zubereiten. Ist alles zeitintensiv, aber ich habe das Gefühl, das hat einen mega Impact, auch auf den Schlaf, auf alles. Es ist irgendwie, das weißt du besser, aber das hängt irgendwie, das ist eigentlich alles irgendwie zusammen.
Auf jeden Fall. Also, was vielleicht auch noch ein grosser Punkt ist, an dieser Stelle so ein bisschen den Biorhythmus beachten, den eigenen. Das ist ein grosser Punkt, wo viel ausmacht. Einerseits auf Gesundheit, andererseits aufs Wohlbefinden, aufs allgemeine Wohlbefinden. Und ein paar einfache Hacks wären da am Morgen. Sonnenlicht möglichst früh. Und zwar, ja, nicht gerade drill starren, aber auf die Haut und ein bisschen Sonnenlicht in Tagen, das hilft. Ich weiss, dass an vielen Tagen es bewölkt und man steht zu früh auf im Winter, dass man das hat. Aber mindestens im Sommer kann man das versuchen. Einfach ein bisschen die Sonne suchen, gerade am Morgen früh. Dann Ernährung nicht gerade so abends um 12 Uhr dann nochmal in den Spachtel, sondern so ein bisschen einigermassen sinnvoller Abstand zum Verschlafen. Das ist etwas, was ich auch noch nicht immer schaffe, gerade so abends. Ich bin jemand, der dann auch gerne Sport eben lang schafft und noch irgendetwas macht am Computer und dann Sport ist und eigentlich gerade nachher gar nicht schlafen. Das wäre auch nicht so optimal, da könnte ich mich jetzt selber noch verbessern. Jetzt gibt es ja ganz viele Trends, so Intermittent Fasting und all das. Das ist alles gut. sicher gut für die, die es nützt. Aber wenn es für jemanden nicht funktioniert, dann ist die Welt nicht vorbei, sondern eben das rauszoomen und einfach mal darüber nachdenken, ganz grob, hey, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Mhm. Kann schon ganz viel helfen, denke
ich. Das Bewusstsein, oder?
Mhm. Absolut.
Ja, voll. Ich finde einfach, du bist, je nachdem, wie du halt lebst, bist viel leistungsfähiger. Also jetzt im Beruf einfach. Ich finde, das ist wirklich merklich spürbar.
Zu 100%. Ja. Und auch da wieder, also der Erholung spielt da auch eine Rolle. Wenn das jemandem etwas nützt, das Meditationsprotokoll. Ich weiß nicht, tust du meditieren?
Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon etwa 5-mal versucht anzufangen. Ich bin vom Typ Mensch also sehr hibbelig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann einfach nicht gern einfach so, oder ich kann nicht einfach hinsitzen. Ich werde nervös, sehr ungeduldig. Ich glaube, mit dem könnte man aber sicher ein bisschen therapieren, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe es jetzt irgendwie, ich habe es noch nicht richtig können für mich umsetzen. Es ist mega schwierig.
Ich glaube, jetzt Meditation ist etwas, was für die Leute besser funktioniert als für andere. Das ist meine Meinung, weil für mich funktioniert es wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich bin mal selber auch nicht reingekommen. Ich habe mal versucht, ein halbes Jahr lang so ein bisschen Atemübungen zu machen am Morgen. Meditative. Und ich habe wirklich wenig Veränderung gemerkt und irgendwann gefunden, okay, ich glaube, am Morgen früh würde ich meine Zeit lieber mit einem Kaffee verbringen. Eben, man muss so ein bisschen herausfinden, was funktioniert für einen, was nicht. Jetzt, ich weiss nicht, hast du es am Morgen gemacht, zum quasi Tageseinstieg, oder hast du versucht, zu Abend...
Eher am Abend, zum
Beruhigen. Ja. Also, jetzt gibt es eben das Protokoll, das ich vorhin mal erwähnt habe, das heisst NSDR, das ist Non-Sleep Deep Rest. Das wäre so ein wissenschaftlicher Term für einfach das Nervensystem beruhigen und ein bisschen runterfahren. Und das kann man auf YouTube suchen, wenn das Leute ausprobieren wollen. Da gibt es ganz viele Protokolle. So vielleicht kennt man es unter dem Namen Autogenes Training, das ist ja alles mehr oder weniger das Gleiche. Ja. So ein bisschen Guided Relaxation. Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt sagen muss. Mir nützt das etwas, wenn mir da einfach eine Stimme verzeiht, ich soll jetzt meine Hände entspannen und dann meine Ellbogen entspannen und dann schwer werden, etc. Ja. Und ich kann das wahrscheinlich nur, wenn mir das jedes Mal eine Stimme erzählt, weil es irgendwie zu faul bin, um es selber zu merken oder so. Aber das nützt mir etwas. Ja. Oder, und andere Sachen. Einfach die Meditationsprotokolle haben es mir persönlich nicht so viel genützt. Bei anderen ist das ganz sicher anders. Und ich glaube, Meditation ist etwas, wo man wissenschaftlich wirklich extrem gut kann zeigen kann, bei Leuten, die das richtig anwenden, dass es extrem viele Benefits kann haben.
Ich finde eben, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel heimkomme an einem stressigen Tag oder so, ist es für mich viel einfacher, kurz vor den Fernseher zu hocken und das mir irgendwie reinzuziehen, anstatt irgendwie zu sagen, hey, jetzt gehe ich irgendwie in den zweiten Stock rauf, hocke dort hin und du irgendwie eben meditieren. Das ist etwas, obwohl es mir, ich weiss es ja, es würde mir sehr wahrscheinlich besser tun, oder ja, es wäre sicher auf jeden Fall etwas, wo einen positiven Impact hätte. Aber irgendwie es ist es trotzdem dann wieder so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Aufwand. Und dort habe ich ultra Mühe, mich dann dort irgendwie wie zu überwinden.
Mhm. Ich möchte darüber diskutieren, ja, ob das so schlimm ist. Aber das wäre jetzt für mich wieder so, dass ab und zu da kann man auch wirklich sich einfach entspannen und das machen, was der innere Schweinehund sagt. Ja. Wenn das ein bisschen im Gleichgewicht haltet und auf beiden Seiten vom Gras leben, weil niemand, oder wir preisen uns alle, wenn wir uns denken, dass wir ständig nur das machen können, was eigentlich gut wäre für uns. Obwohl es, wie du sagst, eine absolut lustige Beobachtung ist, dass man wissen kann, dass etwas anderes besser wäre, objektiv für einen, und es dann gleich nicht macht. Das ist ja irgendwie etwas Witziges psychologisch. Aber man muss ja nicht immer der perfekte Mensch versuchen zu sein. Und sich die Sachen nochmal eingestehen. Die kleinen Laster.
Genau. Ich glaube, das Bewusstsein ist einfach wichtig. Jetzt, was auch noch wichtig ist, im Sinn von, oder in deinem Leben vor allem, ist ja so ein bisschen Social Media etc. Mhm. Und das ist auch etwas, wo viele Leute in ihrem Alltag extrem beeinflusst, positiv oder negativ. Mhm. Wie handelst du so ein bisschen den Umgang mit Social Media generell für dich? Weil das ist auch, es hat ein mega Ablenkungspotenzial natürlich. Hat sehr viel Positives, Inspiration etc. Aber hat natürlich auch einen riesen zeitlichen Impact, je nachdem, auf den Alltag.
Mhm. Genau, also vielleicht als kleiner Hintergrund, ich bin einer von denen, der sich so ein bisschen Content Creator schimpft. Ja. Ich bin als Fotograf und Videograf unterwegs und tue quasi meine Arbeit dann auch über Instagram ein bisschen promoten. Genau, das ist so ein bisschen das. Ich habe das angefangen während dem Studium, haben wir eine Kamera gekauft, das Side-Business angefangen zu machen und tue das jetzt weiter ein bisschen durchziehen. Und ich glaube, Social Media ist ein extrem zweischneidiges Schwert. Und es wird heute, es ist ein bisschen trendy, das schlecht reden. Lustigerweise dann auch auf Twitter oder auf Instagram, das dann schlecht reden. Was ein bisschen selbstironisch ist. Aber ich glaube, wir dürfen es nicht komplett verfluchen, weil es hat auch viel. Also, ich kann jetzt in Kontakt bleiben mit Leuten, die ich letzten Sommer von Holland, mit Holländern, die ich letzten Sommer kennengelernt habe, oder mit meinem Kollegen von Australien und sehe, was passiert in ihrem Leben. Und das ist ja auch irgendwie etwas Schönes. Ich habe extrem viel, extrem coole Kontakte können knüpfen, gerade über Instagram. Gerade zu Leuten, die dann vielleicht eine ähnliche Passion haben fürs Föteln und ähnliche Ziele. Was ehrlich gesagt auch in der Schweiz nicht so viel gibt oder ich nicht so gut connecte zu allen. Und das finde ich extrem etwas Wertvolles. Oder wo mindestens nicht in meinem Umfeld, selbst auch in der Schweiz, ganz viele Leute kennengelernt. Und eben auch die Passion für mich selber eigentlich entdeckt vom Foto. Das muss ich auch zugeben. Das ist erst eigentlich über Instagram passiert, weil ich gesehen habe, hey, es ist tatsächlich noch cool, in den Bergen zu sein. Und einen Sonnenuntergang zu sehen, oder, und da können wir noch das Fotos machen. Ich habe extrem viel Inspiration mitnehmen. Das muss ja nicht nur fürs Fotos sein. Es gibt Leute, die dann kochen. Es gibt eine extrem grosse Sport-Community. Dort überall. Und man kann viel, viel profitieren. Und auf der anderen Seite hat es natürlich ein extrem hohes Ablenkungspotenzial. Und so ein bisschen das, was man jetzt viel diskutiert, eben die Vernischung, die Verpublik von der Gesellschaft, dass man jeder in seiner kleinen Echo-Chamber ist und die Algorithmen das natürlich auch ein bisschen promotet, weil man dann mehr Zeit verbringt auf Instagram. Und auch da wieder muss sich vielleicht jeder selber ein bisschen an der Nase nehmen und rauszoomen und überlegen, macht das Sinn? Mein Behavior macht das Sinn? Muss ich 6 Stunden am Tag auf Instagram hängen oder nicht? Vielleicht so, wie ich es persönlich mache. Also ich muss sagen, ich bin. Für mich ist Instagram inzwischen fast mehr Arbeit geworden. Fast mehr etwas, was ich for work, also in Gänseklammern, auftue. Und wahrscheinlich durch das macht es mir fast ein weniger Spass, um es nur für mich zu scrollen. Natürlich mache ich das noch. Ich bin tatsächlich auch jemand, der immer noch auf 9gag unterwegs sind. Ja. Wahrscheinlich. In der Schweiz gibt es doch noch einige von denen. Und wo sich irgendwelche blöden Memes reinzieht. Das ist so ein bisschen mies Dumbscrolling. Und das mache ich auch wahrscheinlich, wenn du, Stefan, den Fernseher anschaltest. Ja. Dann bin ich ein bisschen irgendwelche Memes durchschauen. Und ab und zu lachen. Und das ist nicht sinnvoll, aber ab und zu braucht man auch die Entspannung. Und dann Insta ist für mich mehr. Ja, ich versuche aktiv zu sein, meine Kommentare zu hinterlassen auf Bilder von anderen Content Creator oder zu sehen, was die machen und zu connecten mit Leuten und meine Sachen zu promoten. Genau, das ist so das.
Ich habe bei dir immer so ein Gefühl, du machst mega viele Sachen, aber du bist sehr zielstrebig. Ich glaube, du weißt genau, was du eigentlich willst. Bist mittlerweile glaube ich, auch so ein bisschen Brand, kann man sagen. Also Self-Branding ist sicher für dich auch ein bisschen ein Thema. Oder eben mit den Aufträgen, wo du nebst deiner Arbeit als Doktor ja, reinholst auch. So ein bisschen der Ehrgeiz, aber so ein bisschen die Zielstrebigkeit und das Verfolgen von klaren Zielen, hast du das schon immer gehabt? Und wie, vielleicht ist es auch noch interessant, wie du die Ziele dann für dich definierst und sagst, hey, das ist jetzt der Grund, wieso ich das und das machen
will. Sicher seit der Kindheit. Also das ist, glaube ich, etwas, wo bei mir so ein bisschen die Macke, die ich habe, dass ich mir wirklich die Sachen in den Kopf setze. Und wenn ich es mir in den Kopf gesetzt habe, dann bin ich echt schwierig, davon abzubringen. Und dann aber auch so ein bisschen den Einsatz versuchen zu bringen, entsprechend. Also auch, und zu dem stehen, was ich, was dann halt mit dazu kommt. Und ich glaube, das ist etwas, wo einem weiterbringt, schlussendlich, wenn man die Einstellung hat, etwas zu folgen und dann aber auch den Einsatz zu bringen.
Aha. Was sind so für dich irgendwie so die nächsten Ziele oder Sachen, wo du sagst, hey, das wollte ich jetzt unbedingt erreichen? Keine Ahnung, vielleicht willst du auch irgendwie einen gewissen Kundenstamm aufbauen jetzt für deine ja, für dein Side-Business, das du noch hast. Was ist so ein bisschen das, was du sagst, das ist wirklich das, wo jetzt gerade wirklich das Hot Topic für mich ist?
Also langfristig ist sicher eines von den grösseren Zielen, der Beruf und das Hobby oder das Side-Hustle unter einen Topf können zu bringen. Nicht unbedingt zu verbinden, aber miteinander zu vereinbaren. Und ich denke, das wird in eine Richtung gehen von einem Teilzeitarbeitsmodell, sei das 80% oder wie viel auch immer. Und dann an diesen anderen Tagen halt mehr dieser Passion vom Föteln und vom Fotografieren nachzugehen und von der Content Creation. Das ist so ein bisschen ein langfristiges Ding. Und dann mittelfristig denke ich, ja, einfach coole Projekte haben. Coole Sachen können dann machen, wenn ich nicht im Spital bin. Sei das an den Weekends und sei das in den Ferien. Mhm. Das ist auch bisher tatsächlich echt gut gegangen, in meinem kurzen Arbeitsleben bisher. Aber bin ich eigentlich mega happy, wie es bis jetzt gelaufen ist. Aber gleichzeitig sicher auch Ziel, also gerade auf Social Media, ist für mich weiterhin das Ziel, mehr Einsatz zu geben und gewisse Sachen zu adaptieren, um mehr Präsenz zu zeigen. Weil das ist echt schwierig geworden, wenn man dann Projekte durchführt, das gleichzeitig auch noch eigentlich zu vermarkten. Und dort bin ich im Moment wirklich noch hinterher am Hinken, kann man sagen, mit meiner eigenen Zielsetzung. Das sind so ein bisschen Future Projects.
Was ich aber auch geil finde bei dir, ist so vom Typ Mensch her, du reissest Sachen an, du probierst Sachen. Ich nehme jetzt mal an, es klappt nicht immer alles so, wie du willst. Also, nicht böse gemeint, aber ich hoffe es auch, weil gegen aussen sieht auf jeden Fall immer alles sehr perfekt aus bei dir, beziehungsweise eben, du bist halt ein Machertyp und ich finde es einfach cool, weißt du, so Leute, die Sachen ausprobieren, eben, es klappt sicher nicht immer alles, aber einfach so auch den Mut zu haben, ja, vielleicht auch mal Risiken zu gehen, vielleicht aber auch, weißt du, so ein bisschen das zu leben, wo man wirklich auch will, weil es sind doch sehr viele Leute, also in meinem Umfeld auf jeden Fall, irgendwie etwas gefangen, haben nicht irgendwie den Mut, mal auszubrechen, mal etwas zu probieren. Und das finde ich so, das ist bei dir extrem ausgeprägt.
Ja, wie man es vorhin gesehen hat. Ich bin auch nie ausgebrochen am Schluss von meinem eigentlichen Pfad und bin gleich Arzt geworden. Nein, aber es ist so, ich versuche, Sachen mitzumachen.
Aber weißt du, musst du mal... Vielleicht kann ich es so ein bisschen besser überbringen. Du weißt genau, oder du sagst jetzt, hey, ich will vielleicht später irgendwann mal das Pensum reduzieren, will das Zeug nebendran noch weitermachen mit der Fotografie, Content createn und so. Und du wirst das 100%, kann ich jetzt schon sagen, wirst das fix machen. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, das würde ich eigentlich sehr gerne machen, aber gar nicht sich getrauen, dann den Schritt mal oder das Risiko, das ich vorher gesagt habe, vielleicht auf sich zu nehmen, und zu probieren, vielleicht so ein Setup zu machen, das eigentlich im tiefsten Inneren gerne machen würdest.
Und wo viele Leute dann vielleicht im Nachhinein ein bisschen bereuen, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich bin eher ein risikobereiter Mensch.
Ja.
Das ist sicher eins. Oder ein jemand, der viel ausprobiert. Letztes Mal haben wir viel über Parkour geredet, im letzten Podcast. Und vielleicht von dort her, also irgendwann muss man kumpen, oder?
Ja.
Aber was viele Leute unterschätzen, ist, wie nöch oder wie fest man sich an dem Sprung, dem Salto oder was auch immer annähern, in Form von kleinen Mikroschritt, wo man sich kann. Also, ich muss ja nicht morgen der grösste Content Creator sein, sondern ich kann, mal einmal rausgehen und ein paar Fotos machen mit einer Kollegin und oder mit einem Kollegen und mich von dort weiterentwickeln. Man muss nicht jeden Traum vermutlich gerade realisieren. Wenn ich Musik machen will, muss ich nicht morgen Michael Jackson sein oder Justin Bieber, sondern ich kann einfach mal einen Auftritt haben in der lokalen im lokalen, in der lokalen Bar oder wo. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie viel Befriedigung man im Leben kann bekommen, auch von, sagen wir mal, kleinen Erfolg. Das ist das. Und das andere, jetzt du, kann ich erst gefunden, ich sage da der erfolgreiche Typ. Es gibt doch die Zeichnung, was die Leute denken, was Success ist und wie es wirklich ist. Und es ist eigentlich ein Misserfolg nach dem anderen, wo man sich hin und her hangelt von Misserfolg zu Misserfolg. Aber man lernt aus jedem, man nimmt etwas mit. Und ich glaube, in Effekt ist es mit allem sicher so. Also mit jedem Startup wahrscheinlich, da weißt du vielleicht mehr darüber, was ich gehört habe bisher von Leuten, die diese Journey hinter sich haben. Das ist extrem schwierig und es ist ein Misserfolg nach dem anderen. Und wo am Schluss aber dazu führt, das gleich, man muss sagen, wenn man als Auswärtiger dazu steht und sagt, hey, wow, jetzt hast du echt etwas aufgebaut.
Voll. Ja, das stimmt absolut. Wie gehst du so ein bisschen um, eben auch so ein bisschen mit Rückschlägen oder vielleicht Sachen, die ein bisschen demotivierend sein können?
Ich versuche sehr bewusst aus jedem Rückschlag etwas Positives zu ziehen. Und am Schluss, das klingt jetzt so also mega klischeehaft, ja. Aber quasi stärker rausgekommen, als man vorher war. Und das kann ganz, ganz simpel doof sein, weil, keine Ahnung, ich bin so ein Kind gewesen, das ständig eine Kappe oder Händchen verloren hat. Okay, das ist mega blöd. Aber nachher schaust halt, dass erstens mal die nächste Kappe wärmer ist oder der Händchen besser vom Snowboarden und dass du nicht mehr verlierst. Und das ist so ein bisschen weiterziehen, oder jetzt so aus dem Erwachsenenleben irgendwann, dass man versucht, aus einem Misserfolg, auch wenn es simple Sachen sind, das zu analysieren, wieso es passiert und Konsequenzen ziehen und dass einem das am Schluss weiterbringt, als man vorher war, bevor man den spezifischen Misserfolg eigentlich hatte. Ich glaube, so kann man das ein bisschen mediieren.
Absolut. Aber was ist so ein bisschen das, was dich dann auch wieder antreibt, wo du sagst, hey, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal an, eben das ganze Studium, wo du hinter dir hast, etc., das war ja extrem challenging gewesen. Und ich nehme an, es war nicht immer nur easy gewesen, also ich weiss es nicht, aber ich kann mir so vorstellen, wenn du so viele Sachen hast, die irgendwie unter einen Hut musst bringen, was ist denn das, wo dich dann wieder antreibt und sagst, hey, komm Sam, gib noch einmal Vollgas und das kommt gut?
Also ich bin nicht ständig angetrieben, tatsächlich. Ich habe auch meine Tage, wo es mich anschießt, wo es mir vielleicht nicht gut geht oder sonst irgendwas, wo ich keine Motivation habe. Und eben, das darf auch mal sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man im grossen Ganzen dann zurückkommt und sich fragt, was ist mein Ziel und bin ich auf dem Weg zu dem Ziel? Und wenn man off-track ist, dann vielleicht schaut, was ist die richtige Richtung zum Einschlagen. Und das muss nicht sofort von heute auf morgen wieder alles perfekt sein, sondern sich in die richtige Richtung bewegen. Im Studium, was es angenehm gemacht hat für mich, ist, es ist so ein bisschen phasenhaft. Also man hat ein Semester, wo ungefähr 14 Wochen glaube ich, gegangen ist, dann hat man Vorlesungen, die man kann besuchen oder nicht. Und auf jeden Fall der Stoff irgendwie muss dann so ein bisschen reinkriegen, spätestens zu der Lernphase, die dann anschliessend kommt. Nachher schreibt man eine Semesterprüfung und wenn man dann die geschrieben hat, dann hat man auch wieder ein bisschen Ferien und kann sich wieder auf andere Sachen konzentrieren, andere Ziele verfolgen, wo jedoch dann ein bisschen länger ist. Und dann geht das wieder von vorne los. Und das eigentlich, das Zyklushaft, ich glaube, das ist etwas sehr Menschliches. Wir haben alle irgendwelche Phasen, eben angefangen vom Tagesrhythmus, Biorhythmus bis hin zu wahrscheinlich längeren Phasen, wo natürlich ein bisschen natürlich sind und wo man vielleicht auch ein bisschen weit kann und darf respektieren und mit denen leben.
Es sind alles so selbstreflektiert. Es ist so für mich so sehr erwachsen. Deine Ansichten sind hure krass, was ich hure geil finde. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo die Leute sicher wieder aus dem Podcast können nehmen. Einfach so ein bisschen, ja, dass man sich auch nicht unbedingt immer zu ernst muss nehmen. Über sich auch lachen kann und eben vielleicht auch nicht immer sich einen unglaublichen Druck muss aufbauen, obwohl man vielleicht grosse Herausforderungen vor sich hat. Und ich finde, das ist mega schön, das so ein bisschen von dir auch zu hören. Eben, man weiss von dir, du machst ultra viel, aber auch, dass du das so ein bisschen mit einer gewissen Lockerheit vielleicht auch angehst.
Ich denke, die braucht es, wenn man sich höhere Ziele steckt oder denkt, dass man höhere Ziele hat. Braucht es auch sicher die Lockerheit. Und ich sage jetzt gerade, für mich auf Social Media, also man kann nicht dort unterwegs sein und aktiv sein und sich selber komplett ernst nehmen. Das ist ja ein bisschen weit eine Affenshow und man muss sich ein bisschen aufblasen. Und, aber das kann man auch eben dann auf eine lustige Art machen. Und für mich ist das auf jeden Fall und suche nicht damit umgehen. Und ich weiss, dass nicht die Hälfte stimmt von dem oder die Leute nicht halb so cool sind und dass nicht jeder ständig am Umreisen ist und irgendwelche Avocado-Toast isst, jeden Morgen.
Ja, das ist auch wirklich geil. Ja.
Das ist vielleicht auch etwas, was bei den Leuten dazu führt, dass Social Media ein bisschen negative Auswirkungen hat, wenn man da. Weil man hat das Gefühl, man vergleicht sich immer mit jedem besten Moment von jedem anderen. Ja. Aber jeder andere hat auch ganz viele Momente, die dann nicht auf Instagram landen, die auch vielleicht gar nicht so cool sind. In jedem Leben. Also, ich habe recht am Anfang, als ich angefangen habe mit dem ganzen Insta-Zeug, mit ein paar so Influencer geschrieben und man fragt sich dann immer, hey, wie macht ihr das, wie finanziert ihr das Leben? Sind die so krass? Und dann habe ich mit einem Pärchen geschrieben, wo so, das typische Travel-Couple, immer die schönen Fotos aus dem Hotel. Und so, hey, wer fotelt dich eigentlich die ganze Zeit? Ja, mehr mit dem Stativ, mit dem Selbstauslöser. Okay, und wie finanzieren wir das Ganze? Ja, wir machen 6 Stunden am Tag, teachen wir Englisch für irgendwie $16 pro Stunde online. 6 Stunden am Tag und nachher dann tun wir das ganze Social Media und Content Creation Zeug machen. Also, auch die Leute sind hart am Arbeiten zum Teil und immer noch mit einem grossen Following. Es ist extrem schwierig, nur mit dem Geld zu verdienen. Oder? Sie bekommen vielleicht die halt dann auch gratis, aber von dem haben sie dann nicht gegessen. Und ja, das hat nicht jeder so ein krasses Leben und lebt nur von dem. Also das darf man sich. Und vielleicht braucht es auch ein bisschen mehr ein Schiff zu mehr Ehrlichkeit, auch auf Social Media, dass die Leute ein bisschen offener mit dem umgehen und nicht so tun, dass, als wären sie der King von Weisen.
Ja, voll. Absolut. Absolut.
Was denkst du persönlich zu dem Konflikt zwischen Social Media, jetzt sagen wir als Inspirationsquelle oder als Ablenkung und Mittel von politischer Entfernung voneinander?
Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde einfach so, ich bin hure froh, dass ich bin jetzt nicht mega alt, aber dass ich ein paar Jahre früher geboren bin als die heutige Jugend, weil ich bin sehr froh, dass ich dort relativ spät erst mit so Handys und so, bei uns ist das ja erst aufgekommen. Also weißt, wir sind ganz anders aufgewachsen. Wir haben auch den Kollegen noch in die Heime anrufen, wenn wir irgendwie wollten zusammen gehen, shooten am Mittwochnachmittag oder so. Das ist auch ganz ein anderes Aufwachsen. Ich sage nicht, dass das heute schlecht ist oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen gewisse Wert, sage ich jetzt in Anführungszeichen, mitbekommen haben, die vielleicht heute nicht mehr so wichtig sind. Dafür gibt es natürlich heute anders. Also nicht, dass das irgendwie wertend ist oder so, aber für mich hat das mega gestummt, dass ich erst relativ spät mit dem Ganzen konfrontiert werde, weil ich sehe, also ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die Kinder haben, etc. Und ich sehe auch, wie früh die zum Teil schon Tablets haben, Handys haben, den ganzen Tag an diesen Tablets hängen und. Und ja, ich finde so, ja, es ist für mich jetzt nicht irgendwie das, was ich jetzt gebraucht hätte in diesem Alter. Ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen das Soziale geht ein bisschen verloren zum Teil. Ein gewisser Druck ist aber auch auf der heutigen Jugend. Halt einfach auch nur schon, was Kleider anbelangt, wie man rumlaufen sollte, was cool ist. Hat es bei uns alles auch gegeben, aber ich habe das Gefühl, es ist nochmal ein bisschen in einer anderen Härte, auf einem anderen Niveau, als es bei uns war. Also sprich, ich lasse mich auch mega gerne inspirieren und ich glaube, ich kann auch relativ gut mittlerweile, muss man sagen, ich wiederhole, mittlerweile umgehen mit diesen Social Medias. Aber für Leute, die vielleicht ja, sich noch nicht so selber können reflektieren und sich Gedanken darüber machen können, finde ich es schon noch tricky.
Ich glaube, das wird eine von der grössten oder die grösste Challenge für unsere Generation. Vielleicht nebst dem Klima, das wir eben in den Griff kriegen, unsere Kinder grosszuziehen, mit im Beisein von Handys, von iPhones, von Instagram etc. und von TikTok. Und man darf es sicher nicht unterschätzen, oder? Das sind in all diesen Plattformen sind hunderte Leute, die sich jede Minute vom Arbeitstag fragen, wie kann ich den Stefan dazu kriegen, möglichst viele Minuten an dem Handy zu sein und auf dem Instagram-App zu verbringen. Das ist die Maschinerie, die dahinter ist. Das darf man nicht unterschätzen. Und ein Gehirn sage jetzt mal, von einem Kind oder von einem Jugendlichen in der Entwicklung ist noch viel, viel anfälliger auf das. Das sind Dopamin-abhängige Systeme im Kopf, wo genau gleich oder sehr, sehr ähnlich auf das ansprechen wie auf, sage jetzt mal, Drogen oder Alkohol oder was auch immer. Also unterschätzen dürfen wir das nicht, aber wir werden müssen lernen, damit umzugehen, und unsere Kinder werden müssen lernen, damit umzugehen.
Ich finde es so hure krass, so vor, ich sage jetzt etwas, vor 20 Jahren oder so, habe ich irgendwie mein erstes iPhone gehabt, und es war so ultra crazy, bahnbrechend und so. Du hast irgendwie Videos können schauen auf deinem Smartphone. Ich so, Alter, wie crazy ist denn das? Und für meinen Vater ist das so ultra crazy gewesen, weil er hat dann irgendwie irgendwann schon mal das erste Handy gehabt, wo irgendwie aussieht wie irgendein Knochen oder so. Und ich dann irgendwie das erste Smartphone, das war für ihn schon crazy gewesen. Und ich habe immer so gedacht, wie hängen geblieben ist das? Dass man das jetzt irgendwie als mega innovativ und speziell gewesen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, falls ich mal irgendwie ein Kind hätte, was halt so lange hoffentlich mal passiert, dann wird es so viele Sachen geben, die dann für mich auch so verrückt ist und unvorstellbar. Ja, ich sehe es ja nur schon, es gibt mega viele Kids, die mittlerweile schon im jungen Alter irgendwie Python können programmieren und so weiter und so fort. Und für mich ist das so, kannst du mich verarschen? Du kannst irgendwie da die Code schreiben und mit ChatGPT und. Also ich hätte nie gedacht, dass ich vielleicht mal in die Position komme, dass ich dann vielleicht mal leicht könnte überfordert sein.
Das kommt auf uns alle zu. Irgendwann. Ich glaube, Veränderung geht extrem schnell voran, oder? In der heutigen Zeit. Und man passt sich an, darauf sich anzupassen. Ständig. Ja. Aber ja, wie du sagst, ich bin auch froh, bin ich in dieser Zeit aufgewachsen, wo man Kollegen aufs Haustelefon angeleitet hat und Mami hat abgenommen, hat sich irgendwie geschämt, um da, darf ich mit dem Kollegen reden? Genau. Und Nummern auswendig gelernt hat von den besten Kollegen.
Genau.
Und ich war auch einer von denen, der das erste iPhone hatte. Und damals noch die ersten Apps, die dann irgendwie, ich weiss noch, wir können so eine App haben, wo dann Bier so im Handy drin war, so als auf dem Bildschirm. Und dann hat man es können kehren und das Bier ist quasi dann über die Kante. Man hat so können tun, als würde man trinken. Und das sind so die ersten Apps gewesen. Oder irgend so eine Sage drauf. Und wenn man den Finger dran hat, dann ist so Blut eine Animation. Was wird der Finger auch gesagt? Das sind so die ersten Apps gewesen, oder? Was geht für das iPhone?
Bei uns war es ja noch so, bei mir so Nokia 3310. Ich glaube, das erste Handy, das ich hatte. Und der ist ja können, wie sagst du?
Snake und Tetris.
Ja, genau, Snake Tetris gespielt, oder? Und der ist aber so können, wie so ein Hintergrundbild, also das ist übertrieben, ein Hintergrundbild, aber hast du die können kaufen. Und der ist irgendwie so ein SMS mit einem Text oder mit einem Code irgendwie an eine Nummer schicken. Der hat irgendwie so, keine Ahnung, 10 Stutz gekostet. Dass du einfach so ein Smiley als Hintergrund hast, so, willst du dich verarschen? Weißt du, heutzutage so völlig unvorstellbar. Oder SMS, wo irgendwie das SMS irgendwie 20 Rappen so gekostet hat und am Schluss ist irgendwie riesen Rechnungen gehabt, weil du mit der Katze die ganze Zeit geschrieben hast. Also weißt du, so, oder wenn du telefoniert hast, ich habe gerade letztens mit einer guten Kollegin über das geredet gehabt. Wir haben früher so viel telefoniert zusammen und wirklich, sie hat damals Rechnungen gehabt von mehreren hundert. Eins war sogar 1000 gewesen. Da weiss ich noch,
wie viele
sie mir angeleitet haben. So einen riesen Zusammenschiss bekommen vom Vater.
Witzig, dass sie dir angeleitet hat.
Ja, weil sie so viel telefoniert haben und so. Hey, so crazy. Es ist einfach heute komplett anders.
Ja, und es wird sich weiter verändern, oder? Jetzt der Elon Musk, der da das überall verfügbare Internet aufbaut. Ich meine, es sind coole Sachen.
Ja.
Und es wird immer schneller gehen.
Voll. Hey, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Krass. Mega spannend gewesen.
Mega coole Diskussion.
Ja, voll Themen. Wir machen ja immer alles Freestyle. Darum überrascht es mich, dass das irgendwie so eine coole Dynamik angenommen hat, aber wir wissen nie, was man am Anfang bespricht, darum mega Spass gemacht, sehr interessant gewesen. Vielen herzlichen Dank, Sam, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine sehr interessanten Einblick in deinen Alltag, hat mega Spass gemacht. Und wie immer gehört im Gast die letzten Worte, mach unbedingt noch ein bisschen Werbung, wenn man dich irgendwie auf Social Media kann treffen kann. Wo ist das? Und ja, wie gesagt, die letzten Worte gehören dir.
Hey, danke vielmals, dass ich da sein durfte. Hat mich mega gefreut. Wirklich coole Diskussion gewesen. Für die, die sich für meine Arbeit interessieren, das ist vor allem auf Instagram @samrogue. Das können die wenigsten buchstabieren, wenn sie es hören. Das ist sam.rogue. Genau, dort findet man mich und kann mir auch schreiben, wenn man irgendetwas wollt wissen oder Tipps braucht oder etc. Ich versuche eigentlich auf alles zu antworten. Und sonst findet man mich auf einer Website, die ist genau gleich www.samrogue.com und auf YouTube ganz wenige Sachen. So ein bisschen. Genau.
Cool. Danke vielmals.
Danke, Stefan. Ciao, ciao.